Megatron und pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, wir haben Dienstag, den 11. Dezember 2018. Es ist knapp 2 Stunden später als 19.10 Uhr und ihr hört den Müllern-Ton nach dem Spiel gegen den VfL Bochum am gestrigen Montag. Das Spiel gewinnt der FC St. Pauli mit 1:3 aus Heimsicht. Nach Toren von Sami Alagui in der 15. Minute, einem zwischenzeitlichen Ausgleich von Hinterseher in der 35. einem 2:1 Elfmeter-Nachschuss von Fährmann in der jetzt 42. Minute, glaube ich, und dem 3:1 von Mats Bredal in der 86. Ja, damit ist die Unentschieden-Serie der Boys in Brown gerissen im Positiven. Unsere Serie reißt nicht, denn hört auch jetzt wieder ein nach dem Spiel. Wir haben bis jetzt zu jedem Saisonspiel eine Episode, also 2 Episoden jeweils aufgenommen. Genau. Und darüber spreche ich jetzt zum einen mit Tom, den ihr aus dem Hingespräch schon kennt. Moin, Tom.
Moin. Das war richtig, ne?
Genau, jetzt darfst du. Und wir haben auch für die Gästeseite in dem Fall jemanden gefunden, der für die Sicht aus Sicht des FC St. Pauli sprechen möchte. Das ist der Stefan. Moin, Stefan.
Moin aus Neuss.
Moin aus Neuss, genau. Da haben wir es eigentlich schon. Zu dir, du kommst aus Neuss und hast dich jetzt bereit erklärt, mit uns darüber zu sprechen, über das Spiel. Und ja, du bist das erste Mal bei uns und die Tradition ist, dass sich eigentlich unsere Gäste immer erstmal kurz vorstellen und klassischerweise fragen wir immer, wer bist du, was machst du und warum der FC St. Pauli in dem Fall?
Ja, also, wer ich bin, ist eben schon durchgeklungen, Stefan. Wie bin ich zum FC St. Pauli gekommen? Boah, das fängt in den 90er Jahren bei mir an. Ich komme ursprünglich aus Mönchengladbach und da geht man dann oder ging früher zum Bökelberg, zur Borussia. Und das erste, wo ich mich bei St. Pauli dran erinnern kann, war ein Auswärtsspiel von St. Pauli in Mönchengladbach, wo Mitte der 90er Jahre ein Fak-Chirac-Tapete hochgehalten wurde. Und ich habe mich damals auch schon politisch interessiert und fand das halt beeindruckend, dass da so politische Statements hochgehalten wurden, die dann auch auf meiner Linie waren. Und das hat sich dann mit der Zeit halt so weiterentwickelt. Für den Sport habe ich mich sowieso schon immer interessiert. Und da sind dann halt 2 Sachen zusammengekommen, die mich halt interessieren und begeistern. Also Sport auf der einen und Politik auf der anderen Seite. Und das ist dann halt von Jahr zu Jahr mehr gekommen. Jetzt bin ich auch mittlerweile Mitglied beim FC St. Pauli. Schaue, dass ich möglichst viele Spiele in meiner Nähe gucken kann. Und ja, das ist halt mein Werdegang hin zum FC St. Pauli.
Ja, also einer der vielen Exil-Fans sozusagen.
Richtig, richtig.
Wie alt warst du? Du sagst jetzt gerade schon, es ist in den 90er zurück. Wie alt warst du, als du das erste Mal ein Spiel von St. Pauli gesehen hast?
Das besagte Auswärtsspiel, boah, da war ich 14, muss ich da gewesen sein, 14, 15 und habe dann auf der Ostgrade im alten Bökelberg-Stadion gestanden und ja, 14, 15 und dann, das war aber damals natürlich noch nicht so regelmäßig, dass ich die St. Pauli-Spiele besucht habe, wie ich das heute versuche hinzukriegen.
Ist ja gut, in dem Alter auch nicht so einfach, ne? Gerade mit der räumlichen Distanz.
Genau, richtig.
Okay, jetzt soll es aber gar nicht um den Bökelberg gehen, sondern um das, wie heißt es, Ruhrenergie, ne?
Also es heißt jetzt Vonovia Ruhrstadion. Ich weiß nicht, ob das für St. Pauli durchsetzbar wäre, ein großer Wohnungsbaukonzern als Hauptsponsor. Ja, lustig ist ja, dass uns beide, also räumlich, die A57 trennt. Mittlerweile wohne ich in Köln-Pesch und da bin ich sehr schnell in Neuss.
Das stimmt,
also ja. Neuss North bin ich, glaube ich, von meiner Wohnung, wenn ich jetzt ins Auto springe, in einer Viertelstunde.
Wenn kein Stau ist.
Das ist ganz lustig bei dem Gespräch, bei dem Gast.
Neuss ist also halt von mir. Na, vielleicht seid ihr euch auf der Autobahn schon mal begegnet.
Bestimmt.
Gut. Wie gesagt, es geht um das Spiel am gestrigen Montag. Tom, wir haben vor dem Spiel gesagt, es wird ein Spiel auf Augenhöhe aufgrund verschiedener Faktoren. Du hast auf einen tendenziell eher einen Heimsieg, aber auch eher vielleicht einen Unentschieden getippt. Es ist anders gekommen. Wie hast du erstmal so grundsätzlich, abgesehen von den Details, zu denen wir noch später kommen, den Spieltag so erlebt? Wie bist du angereist und wie hast du dann im Stadion das Spiel erlebt?
Ja, ich bin nicht über Neuss gefahren, über die 57, sondern über die Rheinbrücke und über die A1. So bin ich angereist und es war halt verregnet. Es war nicht so stauig wegen den Staus, die erwartet worden waren, wegen des Bahnstreiks am Montag, aber es war halt ein stressiger Tag und ich hatte dann letztendlich doch nicht so die Fußballatmosphäre. Das ist halt, wenn du 3 Montagsspiele von 4 Heimspielen hast, dann ist einfach Montag anreisen doof. Und ich finde, das hat man auch ein bisschen gemerkt beim Publikum. Also das letzte Spiel gegen Aue mit weniger Zuschauern, weniger Gästefans, war die Stimmung in Bochum, auf Bochumer Seite, besser, weil die Leute montags eben auch nicht trinken können. Ja, und dann lief das Spiel ja auch relativ früh, tormäßig für St. Pauli. Und in der zweiten Halbzeit auch spielerisch. Ja, das war meine Anreise, war also etwas genervt nach einem langen Arbeitstag. Das hatte jetzt mit dem Spiel erstmal nichts zu tun. Dadurch war, ja, wäre die Stimmung besser geworden, wenn das Spiel besser gelaufen wäre. Anreise war aber nicht so problematisch. Aber
okay. Stefan, wie war es bei dir? Hast du dir den Tag freigenommen, anzureisen?
Nee, musste ich zum Glück nicht. Für mich ist es ja auch ein ähnlicher Katzensprung gewesen wie aus Köln. Allerdings hatte ich leider Stau. Ich musste nämlich über Essen fahren und das ist, wer das nicht kennt, das ist nah im Berufsverkehr eigentlich eher eine Katastrophe, dann durchs Ruhrgebiet zu fahren. Also bei mir war es stressiger, die Anreise. Ich war mit einem Kumpel da. Wir waren so gegen 19.30 Uhr in Bochum am Stadion, haben ein bisschen vorm Gästeblock gestanden. Da waren natürlich die üblichen Hundertschaften da. Soweit wie ich das aber mitbekommen habe, war es sehr ruhig. Vorkommnisse sind mir da jetzt nicht so aufgefallen. Also völlig anders, sage ich mal, als es in Bielefeld der Fall war. Ja. Wo es da schon am Bahnhof zu Komplikationen gekommen ist.
Ja, also da habe ich bisher auch aus den einschlägigen Blogs und so nichts gehört, dass da irgendwelche Vorkommnisse gewesen wären. Das hätte man ja garantiert auch schon während des Spieles oder in der Nachbearbeitung des Spieles mitbekommen, wenn da irgendwas gewesen wäre. Gut, also ihr seid beide mehr oder minder gut angekommen. Dann gab es ja, bevor das Spiel losging, erstmal eine große Verabschiedung. Weil die Zeche jetzt wirklich zum Ende des Jahres, habe ich so verstanden, dann wirklich ihren Dienst einstellt. Tom, da kannst du wahrscheinlich am ehesten noch was zu sagen.
Ja, also, aber auch nur, weil ich neulich eine Arte-Dokumentation zu dem Thema geguckt habe. um das nochmal aufzufrischen, weil in Bochum ist die letzte Zeche nämlich schon 71 in meinem Geburtsjahr geschlossen worden. Also für Bochum Stadt selber. Ich glaube, die eine Zeche ist in Bottrop, Prosper Haniel, das ist so bei Essen in der Nähe, wo der Kollege da im Stau stand. Zwar nicht an der A40, aber das ist halt Bottrop. Und die andere ist in Ibbenbüren, das ist im Münsterland. Und die letzten beiden Steinkohlezechen werden am 21. Dezember, wenn Bochum in Köln spielt übrigens, geschlossen. Und das war jetzt schon, weil es das letzte Heimspiel war, mit Bergmanns Chor eine Verabschiedung sozusagen stellvertretend für die Ruhrgebietsvereine. Ich glaube, Dortmund und Schalke haben das auch gemacht beim Derby. Aber das hatte jetzt mit der Stadt Bochum nichts zu tun, sondern allgemein mit der Verbundenheit zum Bergbau. Und deshalb hat dann Bergmanns Chor gesungen. Genau, das war der Einstieg. Und zu der anderen Sache, ich glaube, bei Bochum gegen St. Pauli sind eigentlich nie so großartige Vorkommnisse, was so Ausschreitungen angeht. Ist, was das angeht, ein relativ entspanntes Spiel. Deshalb wundert mich das jetzt nicht, dass da, ich habe ja vorher gesagt, man kann da ruhig ein Bier trinken gehen. Das kann immer mal schief gehen, aber das ist halt beim Fußball so. Aber also insofern ist das, glaube ich, noch nie ein Spiel gewesen, wo es besonders viel Ausschreitung gegeben hat. Weder in Bochum noch in St. Pauli.
Ja, aber das ist jetzt Bielefeld jetzt auch nicht so traditionell. Also es ist,
Bei Bochum schon, aber bei euch in St. Pauli wahrscheinlich nicht.
Nee, genau, also. Es geht ja, glaube ich, auch eher allgemein um die Linie, die gerade in NRW gefahren wird, was so die Polizeipräsenz oder den polizeilichen Umgang mit Fußballfans
Ach
angeht.
so, okay,
Genau,
alles
ja.
klar. Ich dachte, er hat jetzt da spezielle Ausschreitungen zwischen Bielefelder Fangruppen und St. Pauli Fangruppen. Ach
Nee,
so.
im
So
Gegenteil,
war
im
das.
Gegenteil. Es ging eigentlich nur um Fans gegen Polizei oder andersrum.
So.
Richtig, so war das auch von mir gemeint. Also nicht speziell auf Bochum bezogen, aber leider muss man das mittlerweile erwähnen, gerade in NRW, wo die Daumenschrauben durch die Polizei versucht werden, dass sie weiter angezogen werden, muss man das leider schon erwähnen, ob es denn jetzt ohne Probleme mal abgelaufen ist oder wieder mit Komplikationen.
Okay.
Genau.
Da gibt's aus meiner Erfahrung gibt es immer die meisten Probleme für Gästefans bei Union Berlin, die ja auch so ein bisschen sich so eine alternative Nische machen, die aber eine sehr restriktive Gästefanskontrolle haben. In der zweiten Liga. Aber gut, das
Ja,
ist.
das Thema machen wir jetzt nicht auf.
Nee. Nee, nee.
Okay, sondern wir gehen jetzt mal so langsam ins Spiel. Du hast jetzt das gerade schon angesprochen, in so einem Nebensatz. Das Stadion sah, also ich habe es ja nur vom Fernseher verfolgt, es sah schon stellenweise sehr leer aus im Stadion. Ich weiß nicht, also Kicker spricht von, lass mich gucken, 22.916. Wie viel passen bei euch rein?
Na, 28.000, also es haben 5.000 gefehlt, die jetzt an
Okay.
einem Wochenendtag wahrscheinlich auch da gewesen wären, also Samstag oder Sonntag oder
Okay,
Freitag.
also einfach der Terminierung geschuldet.
Ja, klar, bei St. Pauli auch, sonst hätte die Gästeseite wäre voll gewesen, da waren halt deutlich weniger Leute da und bei Bochumer Seite halt auch, dann war das Wetter auch noch nicht so angenehm. Also die letzten 3, 4 Spiele davor waren, glaube ich, alle ausverkauft, Bochum gegen St. Pauli, das hat schon was damit zu tun.
Ja gut, wenn man
Ja, ich glaube,
das noch. Ja,
dass
einfach
das
du.
letzte. Das letzte Auswärtsspiel in Bochum, das war auch, glaube ich, dieses Saisoneröffnungsspiel. Ne? Da war es, das war, glaube ich, auch, das war ein Freitag, meine ich. Dieses Saisoneröffnungsspiel, da war es tatsächlich ausverkauft. Zum Gästeblock, also der Stehplatzblock, der war tatsächlich wieder ausverkauft, so wie ich das mitbekommen habe. Ich selber hatte Karten für Block E2 und ja, der war alles andere als prall gefüllt. Also da waren schon einige Lücken bei uns im Block zu sehen.
Das ist aber Sitzplatz dann, oder was?
Ja, E2 ist der Sitzplatzblock.
Hinter dem Tor quasi, was dann immer frei ist, wenn das Stadion nicht ganz voll ist, wo früher mal Stehplätze waren. Richtig. Ja,
Okay.
ich glaube. Ja, so Familien- und Schulblock auch. Also da sitzen so alle Leute gemischt. Gästefans und Bochumer und so weiter, ne?
Der Familienblock sozusagen. Der,
Ja.
ja. Ja gut, also ich meine, die meisten, die regelmäßig auswärts fahren, nehmen ja Stehplatzkarten in Anspruch. Und dann ist es ja eigentlich meistens, wenn die ausverkauft sind und aber trotzdem noch sehr viele Leute das sehen wollen, dass dann in die angrenzenden Sitzplatzbereiche ausgewichen wird. Nee, das war mir halt nur aufgefallen, dass es da große Lücken zwischendurch gab. Ja, dann ging das Spiel los. Tom, du hast es schon angesprochen, schon in der 15. Minute klingelt's. Stefan, willst du das Tor beschreiben?
Ja, kann ich gerne machen. Also mir ist vor allen Dingen aufgefallen, um ein bisschen vor dem Tor anzufangen, Kalla, Flum und Fährmann haben ja von Beginn an gespielt.
Ja.
Und was mir bis zu dem Tor aufgefallen ist, dass wir eigentlich sehr defensiv gespielt haben, also oder abwartend gespielt haben und haben Bochum erstmal kommen lassen. Und für meine Begriffe hat auch Bochum direkt viel Druck aufgebaut oder versucht, viel Druck aufzubauen. Und Fährmann hatte dann ja auch früh die allererste Chance. Ich glaube, innerhalb der ersten 10 Minuten mit diesen Entlastungsangriffen. Und ja, das erste Tor fand ich einfach klasse gemacht. Also die Flanke kam von Zander und Alagui hat für einen Stürmer goldrichtig gestanden, musste das Ding nur noch einnicken und es war einfach ein super Tor. Also war aber richtig schön anzusehen, war. Ich will jetzt nicht übertreiben, aber es war so, sah aus wie so ein Schulbuch Flanke, Kopfball, Tor. Also war richtig klasse, die Führung. War richtig schön rausgespielt.
Ja, so ein bisschen wie einer, der das bei FIFA sehr gut kann, ne? Also das war
Ja,
so
genau.
irgendwie genau auf den Kopf. Ja, Tom, du hast eben schon gesagt, also der Spielverlauf war allgemein nicht so schön. Wie hast du es denn dann empfunden, so in der 15. Minute schon
Ja, das heißt,
zurückzuliegen?
war nicht so schön. Erstmal, wenn du dich an unser Gespräch erinnerst, den defensiven St. Pauli-Anfang und die Balldominanz war ja schon erwartet worden von mir
Genau.
in dem Gespräch. Und genauso hat es sich auch gezeigt. Also das hat mich nicht überrascht. Entscheidend war mir klar, ist, wie effizient die Chancen ausgenutzt worden ist. Und das hat St. Pauli in der ersten Halbzeit halt gut gemacht. Nicht nur dieses 1-0, sondern auch nach dem 1-1 schnell wieder 2-1, okay, durch einen Elfmeter-Nachschuss, aber immerhin, ne? Und das war entscheidend für das Spiel, weil ich würde sagen, in der ersten Halbzeit war es eine unverdiente Führung für Pauli. Pauli ist aber dann in der zweiten Halbzeit ganz anders aus der Kabine gekommen. Das hat Bochum, wenn man Bochum-Spiel dieses Jahr sieht, oft, dass sie eine erste Halbzeit spielen, wo man denkt, wow. Also viel den Ball haben, jede Mannschaft hinten reindrücken, auch vermeintlich starke Mannschaften und wo man denkt, die sind stark, die müssen nur noch ein Tor machen und dann in der zweiten Halbzeit hat St. Pauli ja die erste Viertelstunde nur gespielt und dann hatte Bochum Glück, dass sie nicht noch früher die Tore bekommen haben, die in der ersten Halbzeit vielleicht noch glücklich gefallen sind. Da waren aber dann vier, fünf, sechs Hochkaräter für St. Pauli. Insofern ging dann hinterher der Sieg in Ordnung über die ganze Spielzeit, weil man dann in der zweiten Halbzeit auch nicht mehr die Kraft hatte, das so weiterzuspielen. Ja.
Ja, was man halt sagen muss, ne, also dass der Nachschuss von Fährmann hätte eigentlich nicht zählen dürfen, weil er zu früh in den Strafraum läuft. Wobei ich jetzt auch Stimmen gehört habe, die sagen, dass sowieso da einiges falsch gelaufen ist bei diesem Elfmeter. Also Alagui schießt zu früh, auch einige Bochumer laufen zu früh in den Strafraum, weil irgendwie alles unkoordiniert und nicht gemäß des Pfiffes ist. Aber gut. Zum Schiedsrichter, wenn wir jetzt gerade da schon sind, was habt ihr für einen Eindruck von Benedikt Kempkes gehabt, so insgesamt?
Also,
Ja, sag du erst mal.
der Elfmeter, der hätte nicht zählen dürfen, muss man ganz klar sagen. Also ich habe mir das nochmal angeguckt in der Zusammenfassung und Fährmann war schon, also der hat quasi auf einer Höhe fast mit dem Schützen gestanden, so weit stand er im Strafraum drin, beim Ausführen des Elfmeters. Meiner Meinung nach hätte das der Schiedsrichter sehen müssen.
Dann ist die Frage, warum pfeifst du es nicht direkt zurück oder pfeifst ihn zurück und sagst ihm, hey, du gib mal einen Meter zurück oder so. Sondern lässt den Strafschuss erst geschehen.
Ja, also ich weiß auch nicht, keine Ahnung, wo der Schiri da drauf geachtet hat, ob der da nur irgendwie auf den Ball geguckt hat und das nicht im Augenwinkel wahrgenommen hat. Und da muss man dann ja auch fragen, was hat der Linienrichter denn gemacht? Also einer von beiden hätte es eigentlich sehen müssen und dann den Elfmeter nochmal neu ausführen lassen müssen. Glück gehabt letztendlich, dass der doch gezählt hat. Also ich würde mich da jetzt nicht beschweren als St. Pauli-Fan.
Nee, natürlich nicht.
Aber ansonsten fand ich den Schiri, dass er nicht so schlecht gepfiffen hat. Also für mich waren da jetzt keine groben Schnitzer dabei, die auf einer Linie wären mit dem Schnitzer beim Elfmeter. Ich weiß nicht, wie die Bochumer Seite das jetzt gesehen hat. Ja. Aber aus St. Pauli-Sicht bin ich nicht unzufrieden mit dem Schiri.
Ja, also ich habe erstmal, muss ich sagen, die Entstehung zum Elfmeter war auf der anderen Seite. Ich sitze im Block A, Nähe der Bochumer Fankurve. Ich konnte wirklich nicht sehen, ob das ein Elfmeter war, erstmal oder nicht. Ich habe hinterher gehört, es soll einer gewesen sein. Ich habe es noch nicht gesehen. Hatte heute keine Zeit mehr, das anzugucken. Erstmal zum Elfmeter. Dann war es wohl ein Elfmeter. Dann habe ich hinterher auch gehört, dass der Nachschütze wohl sich zu früh bewegt hat. Auch das konnte man von meiner Seite aus nicht sehen oder hören. Mir ist der Schiedsrichter vorher aufgefallen, weil er in der ersten Halbzeit, als das Spiel eben noch offen war, bei Kleinigkeiten immer für St. Pauli in dieser Phase gepfiffen hat. Später, als das Spiel gelaufen war, nicht mehr. Da war er wieder total neutral, aber dann war das Spiel auch durch. Und da war mir klar, dass nach der Situation, dass er sich für einen Elfmeter entscheidet. Konnte aber, wie gesagt, nicht sehen, ob es ein Elfer war und ich konnte auch diese Nachschusssache nicht sehen. Letztendlich war das natürlich ein bisschen, das war deshalb doof, nicht ob der jetzt berechtigt ist oder nicht, sondern weil es zum Tor also gegen Bochum geführt hat, gegen diesen in letzter Zeit Angstgegner St. Pauli. Und man hat dann direkt nach der Pause gesehen, wie das den St. Pauli-Spielern Selbstvertrauen gegeben hat. Die sind ja dann überallfahrartig rausgekommen Und das war halt auch das, was der Kauczynski wahrscheinlich seinem Team gesagt hat, ne? Dass man jetzt sich ein bisschen mehr auf schnelle Gegenstöße einlassen soll. Und da hat man die Bochumer Abwehr echt einige Male blöd aussehen lassen. Also St. Pauli-Spieler sind dann im 5-Minuten-Takt frei vor Riemann aufgetaucht. Und das war schon zu einfach. Also das war der Punkt, weshalb man sagen muss, ist diese Niederlage hoch verdient, wenn man so offen spielt hinten, ja, und vorne eben auch seine Chancen dann nicht mehr macht. CSM und Co. und Jan Vula, ja, was soll man da sagen? Dann fällt halt irgendwann das 3-1 und dann ist es eben auch nach 90 Minuten okay und verdient. Und dann kann man natürlich über den Elfmeternachschuss reden, aber man muss erstmal darüber reden, dass es nicht so sein kann, dass man beim gleichen Niveau, was beide Mannschaften ja so unterm Strich haben, so oft den Gegner durchkommen lässt zu Hause. Also das ist schon aufgefällig gewesen gestern und eben auch schlecht. Das ärgert mich auch. Ja.
Ja, bezeichnend war da wahrscheinlich direkt mit Anpfiff zur zweiten Halbzeit dieser Durchmarsch. Ne? Das sahen die Bochumer Spieler eher ein bisschen aus wie Slalomstangen. Ne?
Ja, die waren noch nicht ganz da, ne? Also es war echt.
Aber es war ja nicht nur am Anfang, es war dann eine Viertelstunde eine Phase, wo St. Pauli ständig vor dem Bochumer Tor auftauchte, wo Riemann zwei, dreimal und ein Abwehrbein retten musste. Also ich verstehe jetzt auch nicht so ganz, wie man so überrascht sein kann. Es ist natürlich so, was Bochums Problem ist, ist halt, dass die Kreativspieler wie Meier und Lee gefehlt haben gegen St. Pauli, die dann auch nochmal ein, zwei Leute umdribbeln können und dann eben auch auf Außen Druck machen können oder einen Robbie Cruz. Das hat man dann gesehen in der zweiten Halbzeit. Hätte man da noch Wechseloptionen gehabt, dann hätte man da aber noch was versuchen können. Das fehlte halt ein bisschen. Aber das kann alleine nicht erklären, wie man so offen war nach hinten. Also es sind zwei verschiedene Dinge. Ja, das hat mich schon sehr geärgert. In der Situation, nicht generell in der Saison, aber in dem Spiel hat mich das sehr geärgert, dass die zweite Halbzeit war für mich schon ganz schön aus Bochumer Sicht bescheiden. Und da wird St. Pauli wahrscheinlich auch gedacht haben, oh, das war dann auch ein verdienter Sieg. Das hat die erste Halbzeit, die man für sich eigentlich zumindest von Spielanteilen haben konnte, schon sehr abgeschenkt, die zweite Halbzeit, finde ich. Also habe ich das gesehen.
Ich versuche mal so ein paar Punkte, die angesprochen wurden, einzufangen. Angefangen bei dem Elfmeter, von dem wir es jetzt vor ungefähr 5 Minuten hatten. Also der Pfiff an sich war auf jeden Fall berechtigt. Also euer Torhüter kommt da raus und Miyaichi ist schon fast vorbei und er erwischt ihn halt noch am hinteren Bein, dass er dann so nachzieht und da dann von den Beinen geholt wird. Also Elfmeter war das auf jeden Fall. Ich fand, Alagui schießt den unglaublich, also fast schon arrogant, lässig ins rechte Eck. Also er wollte, glaube ich, einfach verladen und hat gehofft, er spielt halt ins falsche Eck. So dass das natürlich, wenn das klappt, sieht das extrem lässig und cool aus. Wenn es nicht klappt, sieht es einfach nur aus, als hätte so einen beschissenen Elfmeter geschossen. Gut, und dass dann der Schiedsrichter da nicht eingreift, ist dann nochmal eine andere Nummer. Zu seiner Leistung an sich von Kempkes jetzt. Ich habe im gesamten Spiel keine klare Linie gesehen. Man wusste nicht, wann pfeifst du denn jetzt, wann gibst du eine Karte, wann lässt du das laufen. Da waren mehrere Szenen. Also ich fand es allgemein ein sehr körperbetontes Spiel, was aufgrund der Tabellenposition auch erwartbar war. Aber ich habe nie gesehen, warum pfeifst du das jetzt und das andere nicht. Da gab es auch mehrere Reklamationen auf beiden Seiten, die sich dann gefragt haben, ey Schiri, was soll denn das jetzt? Und ich habe da keine klare Linie gesehen. Ja, was man vielleicht sagen muss auch noch, also du bist den Statistikwert schon noch reinbringt, seit dem 19. April 2013 hat St. Pauli in Bochum nicht mehr verloren. Also, das sind jetzt schon 5,5 Jahre, die wir bei euch zumindest ungeschlagen sind. Da waren auch Unentschieden dabei, aber ihr liegt uns, das hast du ja im Vorgespräch auch schon angedeutet.
Ja, das ist das. Und ich glaube, dass so Statistiken, man versteht es ja immer nicht so richtig, weil das ist ja wirklich eigentlich nur wie Mathematik, wo man sagen kann, das sind Wahrscheinlichkeiten, aber Wahrscheinlichkeiten sind ja in so einem Spiel hinfällig eigentlich, aber offensichtlich setzt sich das im Kopf der Spieler fest, die damals ja noch gar nicht in Bochum gespielt haben oder in St. Pauli. Und da sieht man halt, wenn man dann, sagen wir so, unglücklich 2-1 in die Pause geht, und dann rauskommt, dass praktisch St. Pauli dann plötzlich einen total sicheren Eindruck macht, wo sie ja spielerisch eigentlich in der ersten Halbzeit, sage ich mal, schon noch einen Tick unterlegen waren und Bochum den Ball hatte und gezeigt hat, dass sie eigentlich dominanter auf dem Spielfeld sind, war das nach dem 2-1 total weg. Und ich finde, das ist so ein bisschen eine Kopffrage und das hat auch ein bisschen mit so einer Bilanz zu tun. Und deshalb war von Bochumer Fanseite die Stimmung auch nicht so gut, weil die Leute das alles schon im Hinterkopf hatten. Also das ist, ich glaube, dass das ein bisschen was auch damit zu tun hat. Und vielleicht hat der St. Pauli-Trainer, also Kautschinski, auch so ein, zwei Tricks drauf gehabt nach der Pause. Keine Ahnung, was da abgelaufen ist, wo er halt schon überrascht hat. Und dazu kamen eben noch die mangelnden Alternativen, dass Bochum dann in der zweiten Halbzeit damit ein, zwei Jugendspieler auf der Bank hatte, die man im Prinzip nicht bringen kann in so einem Spiel. Ja, und dadurch unterm Strich ist eine sehr ärgerliche Niederlage, genau. Weil man ist auf Platz 7 und St. Pauli ist jetzt nach wie vor Jäger von den Top-Mannschaften. Ja, das muss man nach dem Spiel sagen.
Hm. Habt ihr deshalb nicht gewechselt, weil die Bank so dünn besetzt war? Also ihr habt ja nur einmal Jambula für Saglam gebracht?
Ja, genau, das denke ich mal richtig. Da hatten wir einen 17-Jährigen drauf, der Abwehrspieler sein wird, der noch nie gespielt hat im Profibereich. Und wie gesagt, der Lee, der blaue Drache aus Südkorea, der zweite englische Liga gespielt hat, der wirklich top ist. Dann der Meier von Hannover, der ein top kreativer Spieler ist. Eisfeld, der auch Standards kann. All diese Spieler standen nicht zur Verfügung und hätte man die auf der Bank gehabt, hätte Dutt mit Sicherheit komplett durchgewechselt. Ob das jetzt was gebracht hätte, es steht noch auf dem anderen Blatt. Aber so hatte man dann nicht mehr den Eindruck, eigentlich schon vor dem 3-1, so richtig, wenn man nicht irgendwie glücklich ein Tor macht, dass es so strukturiert nicht mehr rausgespielt wird, wie es in der ersten Halbzeit war. Ja, das könnte ein Grund gewesen sein, weshalb der Dutt nicht mehr gewechselt wird. Genau.
Hm. Stefan, wir haben jetzt von dir länger nichts gehört. Wie hast du unsere Wechsel empfunden? Hast dich überrascht zum Beispiel, dass Nerich eingewechselt wurde, den wir jetzt schon lange nicht mehr gesehen haben und von dem auch gesagt wird, dass er vielleicht sogar im Winter oder spätestens zum Sommer weg ist?
Also ich hab mich vor allen Dingen gefreut, dass Nerich eingewechselt wurde.
Ich halte den
nach wie vor für einen guten Spieler und ich fände es schade, wenn er wechselt. Und letztendlich war er auch wieder an dem 3-1 war er ja auch irgendwie wieder beteiligt gewesen. Und ich hoffe persönlich, dass ihm das jetzt so einen Push gegeben hat, die Sache vielleicht nochmal motivierter anzugehen, ohne ihm da was vorwerfen zu wollen und dass er vielleicht die Chance nutzt und von Kautschinski auch die Chance bekommt, über einen Wechsel und sich halt nochmal zu beweisen, dass er vielleicht gar nicht wechseln muss, sondern bei uns bleibt. Und zu den anderen Einwechseln, die Kautschinski da wieder vorgenommen hat, da hat sich das fortgesetzt, was wir die ganze Saison schon gesehen haben. Wenn er einwechselt, sind die Leute, die eingewechselt werden, immer für ein Tor gut. Also Daly wurde ja auch eingewechselt für Miyaichi und der hat letztendlich dann das 3-1 geschossen. Also Kautschinski hat diese Saison echt ein goldenes Händchen für unsere Einwechslung.
Das stimmt auf jeden Fall. Ja, ich habe mich auch vor allem gefreut, dass mir Ichi runtergeht. Nicht, weil ich ihn nicht gern spielen sehe, sondern weil ich einfach Schiss hatte, dass die den uns doch kaputt treten.
Ja,
also,
ja.
Ne, es war ein sehr körperbetontes Spiel. Zwei gelbe Karten auf Bochumer Seite, drei gelbe Karten bei uns. Und ich habe einfach echt gedacht, weil der hat wirklich Glasknochen, der kleine Mann. Und ja. Ich hatte echt Schiss nach seiner verletzten Serie. In so einem körperbetonten Spiel, die macht uns die wieder kaputt.
Aber er hat es ja gut überstanden und ich finde, er hat sogar richtig gut gespielt. Also
ja.
war total fleißig auf seiner Seite, hat wieder schön gewirbelt, so wie man das eigentlich auch von ihm haben möchte und wie er das die Saison schon ein paar Mal gezeigt hat. Also der hat mir wieder richtig gut gefallen. Scheint auch unverletzt zu sein, weil ich habe bis jetzt habe ich noch keine Meldungen irgendwie gehört, dass da was schief gegangen ist. Also echt? Hat alles super geklappt.
Tom, wie siehst du das? Sind die auf unserer Seite, also auf St. Pauli-Seite, irgendwie Leute besonders aufgefallen, die das Spiel irgendwie geprägt haben? Jetzt mal abgesehen von den Torschützen vielleicht.
Ja, also aber der ist, glaube ich, Torschütze. Dieser eine große Spieler im Sturm, Henk, wie hieß der?
Fährmann.
Genau, der war einfach, ist mir in seiner Körpergröße aufgefallen. Dann Himmelmann hatte eben auch, das muss man auch sagen, bei Bochum hatten Weiland und Giamera einen schwachen Tag, die sind sonst Leistungsträger, und Riemann, der in letzter Zeit auch ein Garant war, der auch in dem Spiel gut war, hat halt diesen Elfer verursacht. Also es haben auch individuelle Fehler zu den Toren geführt, aber aufgefallen ist mir vor allen Dingen diese Strategie der überfallartigen Konter. Und die waren äußerst effektiv. Und die waren halt in der zweiten Halbzeit auch sehr massiert. Und einfach ein schnelles nach vorne spielen, und eben dann eigentlich gar nicht so ein einzelner Spiel, aber viele Leute, die schnell vor des Gegners Tor auftauchen und dann eben auch torgefährlich sind und auch Tore schießen, ne? Und da eben vor allen Dingen in der zweiten hast du überhaupt kein Mittel mehr gefunden und eben auch nicht mehr wie eine Heimmannschaft agieren können. Also aufgefallen ist, sind mir jetzt nicht die besten Spieler in dem Sinne oder die Torschützen alleine, sondern dieser Matchplan von Kautschinski in der zweiten Halbzeit, dieser Überfalltaktik, und immer wieder tauchten die auf und es waren immer dann nur Einzelleistungen, die die Angriffe gestoppt haben. Aber da hatte man also hinten auch nicht die richtigen Ideen. Und da ist Bochum auch nicht so verletzungsgeplagt wie im Mittelfeld bei den Kreativen, wo man sagen kann, okay, da fehlte der eine oder andere. Und da hätte man vielleicht reagieren müssen. Ich weiß es nicht. Also ich bin jetzt nicht der große Taktikkenner. Ich weiß nicht, ob das ein taktisches Problem war, aber es wirkte ein bisschen wie ein taktisches Problem in der zweiten Halbzeit.
Also, um da nochmal einzuhaken, meine Wahrnehmung war auch, dass Kautschinski Fährmann richtig gut eingesetzt hat für dieses Spiel, weil er war immer so als Ballverteiler, was ja gerade bei Kontern immer ganz gut ist, war immer als Ballverteiler anspielbar, hat die Bälle dann weiterverteilt, ist dann auch nach vorne gelaufen. Der war auch, also gegen Ende des Spiels war der Fährmann auch richtig platt, das konnte man dem auch richtig anmerken, aber der hat ordentlich rumgewühlt da im Sturm und meiner Meinung nach auch die Bochumer Abwehr ein bisschen durcheinander gebracht.
Ja, also ich meine, sowohl Alagui mit einem Tor, einem Assist, Fährmann ein Tor, ein Assist. Was willst du mehr von deinem Sturm, ne? Also,
Ja, perfekt.
und ja, es ist halt die gnadenlose Effizienz, ne? Also wir hatten insgesamt 34% Ballbesitz, und daraus dann so ein Ergebnis zu machen, spricht halt für eine gelungene Auswärtstaktik, ne? Weil also das kannst du ja zu Hause nicht bringen. Aber speaking of Auswärts und zu Hause, vor dem Spiel, oder glaube ich, stand jetzt auch noch, steht St. Pauli auf Platz 3 der Auswärtstabelle. Formtechnisch betrachtet, also die letzten 6 Auswärtsspiele auf Platz 2. Da ist Bochum auf Platz 12 bzw. 14. Und wenn man sich die Heimtabelle anguckt, die Heimstatistik, sind wir auf Platz 11, Bochum auf 2 vor dem Spieltag, und jetzt nach Formtabelle Bochum 6, St. Pauli 11. Also eigentlich war es eine Partie wiederum sehr ausgeglichen, ne? Also starkes Auswärtsteam gegen ein starkes Heimteam. Ja, es hat sich am Ende dann doch nicht so bewahrheitet, wie wir es vor dem Spiel prognostiziert hatten, dass es sehr umkämpft wird. Also,
Naja, es war in der ersten Halbzeit war es schon umkämpft. Also das war
ja,
ja, finde ich,
aber ihr musstet ja.
aber ich würde sagen, also es war dann in der zweiten Halbzeit schon ein bisschen einseitig zugunsten von St. Pauli. Ja, da haben sich ich würde sagen, da haben sich verschiedene Sachen bemerkbar gemacht, ne? Im Köpfen der Spieler hat sich da einiges festgesetzt. Und wenn du so spielst wie Bochum, dann musst du auch die Tore machen, also nicht nur eins, sondern dann muss eben auch ein Sam mal ein Tor machen oder Jan Vula, und die sind dann eben auch zu torungefährlich gewesen. Und da hat St. Pauli im Moment einen Lauf. Und wie gesagt, die haben auch in der zweiten Halbzeit eine Taktik gefunden, mit der Bochum da nichts anfangen konnte. Mit Rückenwind, wohl auch wissend, dass der Schiedsrichter nicht unbedingt ein Heimschiedsrichter ist, sagen wir es mal so, der eben auch keine klare Linie hatte. Das heißt, beide Mannschaften haben dann recht robust gespielt, was mir eigentlich gefällt. Also das will ich eigentlich beim Fußball sehen. Deshalb fand ich das gar nicht so schlimm. Aber ja. Spielentscheidende Situationen sind halt, gebe ich einen Elfmeter oder nicht? Hätte er den Elfmeter auf der anderen Seite gegeben? Das sind immer so die Fragen, die ich mir stelle. Aber Schiedsrichter dafür allein verantwortlich zu machen, ist natürlich auch albern, ne? Also insofern, ich würde sagen, es sind mehrere Faktoren zusammengekommen und haben halt zu dieser Niederlage geführt. Und es wird jetzt nicht einfacher für Bochum bei Union Berlin am Samstag und dann gegen Köln. vor Weihnachten am Freitag. Beides auswärts und auswärts sind wir ja nicht so erfolgreich bis dato gewesen. Also es könnte noch mal kritisch werden bis Weihnachten für Bochum. Wenn jetzt diese negative Tendenz anhielte kurzfristig, dann wird es noch mal schwierig. Das muss man sehen. Das ist jetzt auch wieder offen.
Ja, also es könnte durchaus dann noch, gerade weil das alles ja noch relativ eng beisammen ist, dann durchaus noch mal so ein bisschen in Richtung eher Mittelfeld oder unteres Drittel gehen, ne? Also wenn die beiden jetzt verloren gehen und ringsrum gewonnen wird vielleicht.
Absolut. Dann kann
Ja.
man abrutschen auf Platz 12 und dann hat man unter Weihnachtsbaum nicht die Perspektive nach oben. Und die hat St. Pauli jetzt. Also das war deshalb schon ein wichtiges Spiel und das ist auch sehr ärgerlich, dass es verloren gegangen ist oder verloren wurde, wie man es sehen will. Ne? Und natürlich für St. Pauli super, dass man da wieder Punkte konnte. Klar.
Ja, auf uns warten jetzt Greuther Fürth und Magdeburg jeweils zu Hause. Und ja, mal sehen, ob man da noch sich ein bisschen um festsetzen kann oder ob es dann vielleicht auf einen respektablen Platz im oberen Drittel, weiß ich nicht, Sechster, Siebter, das wäre für mich auch vollkommen okay. Ich muss gar nicht in diesem Aufstiegsrennen, weil dann hast du auch mal wieder die Pressestimmen, die dann sagen, ja, hier Favoritenjäger St. Pauli oder keine Ahnung was. Das brauche ich auch nicht unbedingt, da so in diese Verfolgerrolle reingeschrieben zu werden, weil das hat uns in der Vergangenheit nicht gut getan.
Naja, so ein Spiel wie gestern kann man ja auch eben nur bringen, wenn man auswärts spielt. Und wenn St. Pauli zu Hause gegen Magdeburg spielt, werden sie mit Sicherheit mit einer anderen Strategie spielen müssen, weil Magdeburg mit Sicherheit nicht so ein Ballbesitz-Fußball spielen wird auf St. Pauli, wie Bochum das jetzt mal zumindest versucht. Und da ist es sicherlich leichter, wenn man sich nicht so hohe Ziele setzt. Aber ich glaube jetzt, aufgrund des Spiels gestern, das ist ja auch mal ein bisschen eine Verlaufssache, das ist ja nicht immer alles so vorgegeben. Fürth hat auch ein bisschen eine Schwächephase. Magdeburg ist eine Mannschaft, die eben gegen Abstieg spielt und deshalb alles einsetzen wird, aber spielerisch halt begrenzt ist. Da kann St. Pauli auch beide Spiele gewinnen und dann sind sie nun mal Jäger der Mannschaften da oben. Das wird so sein.
Also das auf jeden Fall. Also man kann definitiv die zwei Spiele gewinnen, aber ich bin glücklich mit der zweiten Liga und aufsteigen muss ich nicht. Und die Jägerrolle, die wird einem immer manchmal auch zu schnell zugeschrieben. Und ich bin der Meinung, dass das eine Mannschaft auch eher verunsichern oder aus dem Konzept bringen kann, wenn man zu viel von Jägerrolle schreibt. Aber ich habe das Gefühl, dass Kautschinski selber und die Mannschaft und der nähere Kreis um die Mannschaft herum, die sind sich dessen schon bewusst. Und ich glaube, Kautschinski hat jetzt auch gesagt, er sieht sich auch nicht in der Verfolgerrolle oder im Aufstiegsrennen. Und das ist, glaube ich, genau das Richtige. Also lieber Step für Step denken und froh sein, dass wir hoffentlich nicht wieder so eine Saison erleben wie im letzten Jahr, wo es dann doch viel Zittern mit dabei war.
Ja, also ich glaube, von Zittern sind wir jetzt schon sehr weit entfernt
Ja, glücklicherweise,
mit dem
glücklicherweise.
Punktekonto, das wir haben. Ich glaube, auch Bochum wird mit den wirklichen Abstiegsplätzen nur schwerlich noch in Kontakt kommen. Da sind jetzt schon einige Punkte dazwischen. Wenn man sich da nicht komplett doof anstellt oder weiß ich nicht, auch aus irgendwelchen Gründen in ein Loch fällt, dann sollte das eigentlich so, weiß ich nicht, im Frühjahr, so März oder so, sollte man eigentlich schon safe sein, dass man mit dem Abstieg nichts mehr zu tun hat. Es sei denn, die da unten kommen jetzt irgendwie, weiß ich nicht, holen sich in der Winterpause die Knallerverpflichtungen, aber wer geht schon zu einem Tabellenletzten oder Vorletzten in der zweiten Liga? Muss man sehen, aber also auf jeden Fall kann man da sehr beruhigt in den Winter gehen. Also wie gesagt, ne, jetzt am Samstag oder am Wochenende sind ja die letzten Spiele der Hinrunde, dann gibt es noch das erste der Rückrunde und dann kann man, glaube ich, schon sehr gut sehen, wo die Reise hingeht, zumindest tendenziell. Ja, ich glaube, das Spielerische haben wir jetzt soweit ausführlich besprochen. Gibt es noch was zum Drumherum? Ich habe nur noch gehört, dass es nochmal eine Kontrolle zwischen Sitz- und Stehplätzen gibt. Stefan, hast du irgendwas mitbekommen? Weshalb es jetzt nur noch es gibt wohl nur noch einen Herrenklo-Container.
Bei den Sitzplätzen nicht. Also im Gästesitzplatzblock, da gab es einmal diesen Toilettencontainer. Es gab aber auch für Frauen und für Männer gab es auch separate Toiletten. Aber wie gesagt, das ist jetzt beschränkt auf diesen Sitzplatzblock. Wie es auf den Stehplätzen war, kann ich natürlich nichts zu sagen. Und die Zugangstrennung ist auf jeden Fall strikt. Also man muss für den Sitzplatzbereich nochmal separat dann nochmal die Karte vorzeigen. Also das war schon getrennt, ja.
Ja, das könnte vielleicht daher herrühren, weil wir irgendwie, du hast das ja irgendwie im Verlauf des Gesprächs schon angesprochen, dass wir Beginn letzte Saison da zum Eröffnungsspiel da waren. Und da weiß ich, dass ich auf jeden Fall zur Halbzeit vom Stehplatz in den Sitzplatz gegangen bin, weil da die Ultras waren. Und das war gut, ein bisschen überfallartig, aber es war auf jeden Fall problemlos möglich. Kann sein, dass sie sich da jetzt ein bisschen drauf eingestellt haben, dass sie das da ein bisschen kontrollieren wollen. Tom, weißt du da irgendwas über den Gästebereich?
Ich habe gerade überlegt und logischerweise weiß ich über den Gästebereich in Bochum deshalb nicht so viel, weil ich selten als Gast da bin.
Ja, es geht uns ja ähnlich.
Da kann ich echt nicht. Also ich weiß natürlich, dass die Einlasskontrollen strikt sind, weil einfach in Bochum diese Zirkulation hinter der Gästekurve eingestellt wurde. Wenn andere Mannschaften kommen, ja, wenn jetzt Magdeburg oder Dresden in der Rückrunde kommen, dann ist es sicherlich auch notwendig. Und die Bochumer Ultras standen eine Zeit lang, jetzt sind sie wieder zurückgekehrt in die Ostkurve, an dem Bereich Haupttribüne Mitte und gar nicht so weit von den Gästefans entfernt. Insofern wusste man bei Spielen gegen Köln oder so, waren wir dann schon relativ nah an den Gästefans dran. Das heißt, das hat auch nochmal eine zusätzliche Motivation gegeben, für die Polizei da abzusperren. Aber was da in einzelnen Kontrollen im Gästebereich sind, da habe ich echt keine Ahnung. Kann ich nichts zu sagen.
Okay, ja, wie gesagt, ich habe es auch nur vom Hörensagen vom magischen FC-Blog, aber auch nur so ein paar Zeilen, wo man sich nicht genau vorstellen kann, wenn man nicht dabei war. Aber vielleicht ist es gar nicht schlecht, dass ihr nur einen Container als Herrenklos habt, wenn die Dresdner kommen, weil da ist die Ausstattung nicht so teuer.
Ja. Ja, die haben auch schon mal in Bochum die Kassenhäuschen kaputtgeschlagen und die Bierstände. Also das machen sie nicht nur in St. Pauli.
Ja. Ja, ich habe mit Stefan vor der Aufnahme über Dresden geschnackt und also dass unsere Gäste im Nachspielgespräch dann relativieren, dass es ein Klo-Monster halt gibt in Dresden und das taucht halt bei Auswärtsspielen auf und demoliert dann da die sanitären Anlagen, das zu relativieren oder zumindest da nicht aktiv gegen vorzugehen, weil man ist ja nicht dabei. Schwierig.
Ja.
Also passt auf eure Klos auf, wenn Dresden da ist. Aber gut, darum soll es gar nicht gehen. Habt ihr noch irgendwas zum Spiel, zum Drumherum? Ist noch irgendwas passiert, was euch aufgefallen ist? Weil ich habe meinen Zettel soweit abgearbeitet.
Also sorry.
Nee, ich bin relativ schnell nach Hause gegangen, weil ich einfach genervt war über die Niederlage und auch am nächsten Tag arbeiten musste und war 24 Uhr dann im Bett. Insofern habe ich dann nicht mehr viel gemacht nach dem Spiel und mir ist nicht mehr viel aufgefallen. Nee.
Mir ist noch aufgefallen vor dem Spiel, wir haben noch nicht erwähnt, die aktive Fanszene von Bochum hat zwei Spruchbänder hochgehalten, um nochmal auf die Montagsspiele-Problematik einzugehen.
Okay, habe ich im Fernsehen gar nicht so verfolgt, ehrlich gesagt.
Ja, ich glaube drauf, 29 Jahre Montagsspiele und Tschüss, du Bastard. Genau. Und die zweite Tapete, da stand auch irgendwas, montags ist zum Klarkommen oder irgendwas in die Richtung. Also auch schön. Ein Abgesang auf die Montagsspiele und ob jetzt von St. Pauli Seite irgendwas, ich habe nichts gesehen, dass da irgendwelche Spruchbänder diesbezüglich hochgehalten wurden.
Ja, also genau, die habe ich auch gesehen, habe ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht. Also es ist natürlich ambivalent. Letztendlich gehört das Montagsspiel schon seit 30 Jahren irgendwie zur zweiten Liga. Das ist schon eine gewisse Tradition. Man kann also nicht sagen, dass das nur mit modernem Fußball zu tun hat. Es hat natürlich mit modernem Fußball zu tun, aber es hat auch schon eine gewisse Tradition. Die Frage ist jetzt natürlich, also ich muss ganz klar sagen, es ist nicht einsichtig, warum man nicht auch mal ein Samstagsabendspiel hat. Oder meinetwegen auch sonntagsabends, aber montags oder eben Dienstags oder Donnerstags ist halt ein doofer Termin für nicht Europapokal, nicht Pokal. Finde ich einfach unangemessen. Und ich weiß auch nicht, ob das so die Megaquote bringt. Wenn man einmal im Jahr ein Montagsspiel hat, wäre das für mich auch okay. Aber drei Spiele innerhalb von 5, 6 Wochen am Montag, das ist einfach wirklich Käse.
Ja.
Das will der Verbraucher nicht, will der Fußballfan nicht. Insofern, wenn man kommerziell sich aufstellt, dann muss man ja auch die Wünsche der Konsumenten, wenn man das jetzt mal aus betriebswirtschaftlicher Sicht sieht, ernst nehmen. Und da ist Montag einfach doof, weil die Leute Montag arbeiten müssen, Dienste arbeiten müssen, zur Schule, zur Uni gehen müssen, am nächsten Tag in der Regel früh aufstehen müssen, nichts trinken können. Und da wird so eine Niederlage noch blöder. Wenn ich samstags abends da noch ordentlich eingetrunken habe, dann habe ich vielleicht trotzdem Spaß. Aber so fährt man dann genervt nach Hause und ist dann am nächsten Tag müde, weil man unterwegs war. Also das ist schon dann maximale Höchststrafe, jetzt in meinem persönlichen Fall. Da fragt man sich dann wirklich, muss das jetzt sein? Ne? Insofern kann ich die Bochum Ultras das schon verstehen und sehe das genauso. Ist zwar 29 Jahre dabei gewesen, aber so vermissen werde ich das Montagsspiel auch nicht.
Und tschüss. Ja. Ja, ist halt die Frage, also es ist ja auch für die zweite Liga angekündigt, dass es weichen wird. Wie genau und was dafür kommt, vielleicht kriegen wir dann noch beschissenere Termine, weiß ich nicht, Donnerstag, damit das um 4 oder so. Weiß man nicht. Also da ist ja nur geklärt, dass das kommen soll, aber die genauen Modalitäten sind ja überhaupt noch nicht klar. Von daher kann man sich auch weiterhin darüber aufregen, dass es das noch gibt und darauf hinweisen, dass das keiner möchte. Gut, bevor wir jetzt das Montagsspiele-Thema noch groß ausweiten, wenn ihr sonst nichts mehr habt, Tom, du hattest in der Hinrunde oder im Hingespräch schon deine Podcast-Empfehlung ausgesprochen. Stefan habe ich auch vorgewarnt und du darfst jetzt auch nochmal zwei der Sätze loswerden, was du so abseits des Fußball-Podcast-Wesens, weil da gibt es ja auch schon mehr als genug, empfehlen möchtest.
Ich möchte empfehlen den Young in the 80s Podcast. Wenn man wie ich in den 80er Jahren geboren und aufgewachsen ist, ist das ein wunderbarer Podcast, der einen so ein bisschen an die 80er Jahre erinnert. Die haben in jeder Folge ein anderes Thema. Das sind zwei Brüder und die handeln halt so ab, was in den 80er Jahren auffällig war von keine Ahnung, von Aktivitäten draußen als Kinder, von Wohnungseinrichtungen der Eltern. Ist ziemlich gut gemacht, kurzweilig, erscheint zwar unregelmäßig, aber das wäre meine Podcast-Empfehlung. Young in the 80s.
Da ziehe ich mir noch mal rein, weil ich bin zwar in den 70ern aufgewachsen, aber die 80er haben mich natürlich auch geprägt und deshalb bin ich mal gespannt.
80er, wird auf jeden Fall auch was für dich sein, ja?
Ja, sehr schön. Dann gehen wir alle mit einem wohlbesprochenen Spiel raus. Und ja, Tom, ich wünsche euch auf jeden Fall für die anstehenden zwei Spiele alles Gute und für die Rückrunde natürlich auch. Es wäre irgendwie schade, wenn es euch irgendwie noch, aber wie gesagt, das haben wir ja schon gesagt, dass es euch wahrscheinlich eh nicht mehr erwischt, weil ihr gehört irgendwie ja mittlerweile auch zur zweiten Liga fest dazu. Und ja, Stefan, dir danke, dass du dich bereit erklärt hast, hier unsere Erweiterung des Formats sozusagen, damit wir einfach diese Serie halten können, weil, wie gesagt, auch wenn wir jetzt mittlerweile drei Leute sind, kann es einfach nicht immer gewährleistet werden, dass jemand von uns vor Ort ist. Von daher machen wir das sehr gerne und haben wir da jetzt mit dir vielleicht ein weiteres Ass im Ärmel, das ja, wir ausschütteln können, wenn wir niemanden haben, der beim Spiel zu Gast war. Und ja, danke euch beiden und ihr dürft jetzt noch was loswerden, wenn noch irgendwas auf der Seele brennt.
Wir sehen uns, glaube ich, im Mai zum Hafengeburtstag, Rückspiel. Da werde ich wohl versuchen anzureisen, wenn nicht irgendwas dazwischen kommt. Und freue mich auch wieder auf Hamburg. Mal gucken und Naja, vielleicht können wir ja Köln und Union Berlin ärgern. Das würde euch ja wahrscheinlich auch gefallen. Und ich bin auch nicht so sicher, ob uns das nicht gelingt. Also, wenn man nicht mehr mit uns rechnet, ist vielleicht ganz gut. Dann ist der Druck auch raus. Und mal gucken. Eins von den beiden Spielen werden wir vielleicht gewinnen.
Sehr gerne. Stefan, du noch was?
Ja, mir bleibt noch zu sagen, danke fürs Zuhören und dem VfL Bochum wünsche ich noch eine schöne Saison bis zum Rückspiel.
Alles klar, natürlich.
Auf dass die Tradition erhalten bleibt.
Genau.
Okay, dann euch beiden noch einen schönen Abend und den Zuhörerinnen und Zuhörern auch und bis dahin, ciao.
Ciao.